Liebe Geschwister, Gott schenkt den Gläubigen in seinem Wort zahllose, großartige Verheißungen, vor allem das Vorrecht, schon jetzt in der Gemeinschaft mit ihm leben zu dürfen, die dann in der Ewigkeit ihre volle Erfüllung finden wird. Aber die Bibel spricht auch von einer ewigen Verlorenheit all derer, die Jesus Christus nicht als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben. Nicht wenige Theologen, darunter auch ernsthafte Christen, haben sich mit dieser Konsequenz nicht abfinden wollen und eine Lehre geschaffen, die diesen Stein des Anstoßes umgeht. Die sogenannte Allversöhnungslehre leugnet die Ewigkeit der Strafe der Verlorenen und nimmt an, dass schließlich alle Menschen, ja vielleicht sogar der Teufel und die Dämonen, selig werden. Und in diesem Vortrag möchte ich anhand einer eingehenden Prüfung anhand der Bibel aufzeigen, dass es sich hierbei um eine falsche Lehre und eine falsche Sicherheit mit weitreichenden Auswirkungen handelt. Die Allversöhnungslehre lehrt in ihrem Grundsatz, dass alle Menschen, und zwar auch die ohne Jesus Verstorbenen und im Weltgericht Verdammten, schließlich bei Gott sein werden. Die Strafe der Hölle und die Trennung von Gott seien nicht ewig, sondern auf bestimmte lange Zeiträume, die sogenannten Äonen, begrenzt. Danach würden die Verdammten Buße tun, von Gott begnadigt und in den Himmel aufgenommen werden. Ein großer Teil der Anhänger dieser Lehre nimmt sogar an, dass auch der Teufel und die Dämonen nach einer langen Zeit der Strafe Buße täten und von Gott wieder angenommen würden. Eine abgewandelte Form der Allversöhnungslehre, die unter anderem von Karl Barth vertreten wurde, nimmt an, dass aufgrund des Kreuzestodes Jesu alle Menschen mit Gott versöhnt worden seien und errettet seien, und zwar unabhängig davon, ob sie das Blut Jesu in Bekehrung und Wiedergeburt persönlich für sich in Anspruch genommen haben. Diese Lehre geht praktisch davon aus, dass alle Menschen unmittelbar errettet würden und verneint folglich überhaupt eine Bestrafung der Ungläubigen nach dem Tod. In das Christentum ist die Allversöhnungslehre durch Origenes eingedrungen. Origenes war ein Kirchenlehrer des 3. Jahrhunderts nach Christus. Und seitdem wurde sie zum Beispiel von Jakob Böhme, vor allem aber von namhaften Vertretern des schwäbischen Pietismus, wie zum Beispiel Friedrich Christoph Oettinger und Johann Michael Hahn, vertreten. Und auch in der Gegenwart findet diese Lehre in manchen christlichen Kreisen Anerkennung und Verbreitung. Die Anhänger dieser Lehre begründen diese Lehre mit einigen Bibelstellen, die sie in ihrem Sinn deuten, aber auch mit Argumenten, die in ihrem Schriftverständnis und in ihrem Gottes- und Menschenbild wurzeln. Ausgangspunkt der Allversöhnungslehre ist die Überzeugung, dass Gott in erster Linie Liebe, Gnade und Barmherzigkeit sei und dass damit die Vollstreckung ewiger Höllenstrafen unvereinbar sei. Die Liebe Gottes, die sich darin zeigte, dass Jesus Christus für die Sünden der Menschen am Kreuz starb, höre niemals auf, sodass Gott auch kein Geschöpf ewig von seiner Gemeinschaft ausschließen könne. Einer der bekanntesten Vertreter der Allversöhnungslehre im 20. Jahrhundert, Heinz Schumacher, drückte dies so aus, ich zitiere: Die Sünden der Welt, da ist auch die hartnäckigste Ablehnung des Kreuzes, die erbittertste Feindschaft gegen Christus und gegen Gott, ja auch die Lästerung des Heiligen Geistes und jeder Abfall und Rückfall eingeschlossen, auch wenn die Vergebung in solchen Fällen oft äonenlang nicht erfolgen kann. Für das alles hat Christus einen einmaligen und vollgültigen Preis bezahlt. Ja, soweit die Aussage von Heinz Schumacher. Dieser Aussage muss entgegengehalten werden, dass Gott nach dem Zeugnis seines Wortes nicht nur Liebe und Barmherzigkeit verkörpert, sondern gleichermaßen auch Heiligkeit und Gerechtigkeit. Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit bewirkten schon kurz nach der Erschaffung des Menschen die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies. Ebenso hat Gott Zorn über die Sünde, obwohl er den Sünder liebt. Wenn der Sünder keine Buße tut, trifft Gottes Zorn beide, Sünde und Sünder. Das können wir zum Beispiel aus Johannes 3, Vers 36 entnehmen. Die Heiligkeit Gottes schließt es aus, mit Sündern Gemeinschaft zu haben, und die Bibel sagt in Offenbarung 21, Vers 27 über das neue Jerusalem: Und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern allein die geschrieben stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Die Gerechtigkeit Gottes schließt es aus, Sünde zu übersehen und keine Vergeltung zu üben. So heißt es in Römer 2 in den Versen 5, 6 und 9: Du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn an auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der einem jeden geben wird nach seinen Werken. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun, zuerst der Juden und ebenso der Griechen. Ja, mit den Griechen sind die Nichtjuden gemeint. Also letztlich sind damit alle Menschen gemeint, dass über alle Menschen, die Böses tun, der Zorn Gottes kommt, sowohl Juden wie auch Nichtjuden. Nur in Jesus Christus und seinem stellvertretenden Sühnopfer kann der Sünder Vergebung seiner Sünde finden, sodass Gott sie ihm nicht mehr zurechnet. So heißt es in Römer 6, Vers 23: Denn der Sünde Sold ist der Tod, die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Die Verworfenen haben aber Jesus Christus in ihrem Leben abgelehnt, sodass sie durch ihn keine Vergebung gefunden haben. Ihnen kann Gott nur noch seine Gerechtigkeit entgegenbringen, die für sie Strafe und Vergeltung bedeutet. Und dass sie die Vergebung auch nach ihrem Tod und in alle Ewigkeit nicht mehr finden werden, weil Gottes Gnadenangebot nach den Aussagen der Bibel an eine zeitliche Grenze, nämlich die Dauer des irdischen Lebens, gebunden ist, werde ich noch näher ausführen. Die Anhänger der Allversöhnungslehre bestreiten nun zwar zumeist nicht, dass Gott über die ohne Jesus Christus Verstorbenen im Weltgericht ein Verdammungsurteil ausspricht und dieses auch in der Hölle vollstreckt. Sie sind jedoch der Meinung, dass diese Strafe nicht ewig dauern werde, sondern höchstens viele Äonen lang. Unter Äonen wird ein langer, aber begrenzter Zeitraum verstanden. Die Äonenlehre der Allversöhner geht von dem griechischen Begriff Aion aus, der in einer seiner Bedeutungen Zeit oder Zeitspanne bedeutet. Viele ihrer Anhänger nehmen an, dass es vier Äonen gäbe: den Schöpfungsäon, den Äon der gefallenen Welt, den Erlösungsäon und zuletzt den Wiederbringungsäon. Der Schöpfungsäon wäre von der Erschaffung der Engel sowie des Himmels und der Erde bis zum Sündenfall von Adam und Eva. Der Äon der gefallenen Welt wäre vom Sündenfall bis zum Kommen Jesu Christi. Der Erlösungsäon vom Kommen Jesu bis zu seiner Wiederkunft. Und der Wiederbringungsäon sei ein bestimmter Zeitabschnitt nach dem Weltgericht und nach der Schaffung des neuen Himmels und der neuen Erde. Im Wiederbringungsäon würden alle Bösen, sowohl Menschen als auch Engel, nach vielen Läuterungsstufen zu Gott zurückgeführt. Nach Abschluss des Wiederbringungsäons entstehe das sogenannte Pleroma. Das ist ein griechisches Wort, das bedeutet Fülle oder Vollzahl oder Vollkommenheit. Und damit sei die Endvollendung der Wege Gottes gemeint. Gott sei dann alles in allem. Das heißt, alle Menschen, alle Geschöpfe haben dann Gemeinschaft mit Gott und Gott Gemeinschaft mit ihnen. Außerdem sei eine ewige Peinigung durch Feuer gar nicht möglich, weil jedes Feuer erlösche, wenn kein brennbares Material mehr vorhanden sei. Und dies sei auch bei der Feuerstrafe in der Hölle nicht anders. Die dieser Lehre zugrunde liegende Interpretation des biblischen Begriffs Aion und damit zusammenhängender ähnlicher Begriffe wird etwa damit begründet, dass dieser Begriff in der Bibel im Plural vorkommt und dass er, wenn er ewig oder Ewigkeit bedeuten solle, nur im Singular vorkommen dürfe, da es nur eine Ewigkeit gäbe. Auch würden die Begriffe für Äon in der Bibel auch für Dinge, Einrichtungen und Zustände verwendet, die offensichtlich nicht ewig wären, sondern einen Anfang und oder ein Ende haben. Vorgebracht wird in diesem Zusammenhang etwa Nehemia 2, Vers 3, wo Nehemia dem Perserkönig Artaxerxes ewiges Leben wünscht. Das heißt, wo auch ein Wort steht, das ewig bedeutet. Dem muss jedoch entgegengehalten werden, dass das Wort Aion zumeist eine schlechthin unbegrenzte Zeit und damit die Ewigkeit bedeutet. So wird in Offenbarung 11, Vers 15 und 22, Vers 5 mit diesen Worten von der Herrschaft Gottes und Jesu Christi bzw. der Gläubigen im Himmelreich gesprochen, während in Offenbarung 14, Vers 11 und in 20, Vers 10 mit den gleichen Worten von der Strafe der Verdammten gesprochen wird. Diese Wortverbindung wird daher zu Recht allgemein mit von Ewigkeit zu Ewigkeit oder in die Ewigkeit der Ewigkeiten übersetzt. Und auch wenn an anderen Stellen von Aionios die Rede ist, so bedeutet dies ewig, und zwar auch an den Stellen, die von der Verdammnis sprechen. Ich nenne hier nur mal einige Stellen, ohne die vorzulesen. Das ist etwa Matthäus 18, Vers 8, Matthäus 25, Verse 41 bis 46, Markus 3, Vers 39, 2. Thessalonicher 1, Vers 9, Hebräer 6, Vers 2 und Judas, Vers 7. Wollte man bezweifeln, dass an diesen Stellen eine ewige Dauer der Verdammnis gemeint ist, so müsste man logischerweise ebenfalls bezweifeln, dass die an vielen Stellen mit den gleichen Worten verheißene Seligkeit der Gläubigen im Himmel auch ewig sei. Dies zu bezweifeln ist aber ausgeschlossen, da das eigentliche Ziel der Verheißungen Gottes an die Gläubigen die ewige, niemals endende Gemeinschaft mit ihm im Himmel ist. Das ist sicherlich allgemein unstreitig. Ich nenne hier nur mal Johannes 3, Verse 16 und 36, Johannes 10, Vers 28 und 2. Korinther 4, Vers 17. Besonders in der zuletzt genannten Stelle aus dem 2. Korintherbrief wird deutlich, dass Paulus das zeitliche Leiden der Gläubigen in dieser Welt der ewigen Herrlichkeit und Seligkeit im Himmel gegenüberstellt. Und diese Gegenüberstellung ergibt sich gerade dadurch, dass das körperliche Leben in dieser Welt und damit auch das Leiden der Gläubigen vergänglich ist, während die Seligkeit im Himmel unvergänglich und ewig ist. Demgegenüber muss die Äonenlehre der Alphasöhner, insbesondere was den sogenannten Wiederbringungsäon betrifft, als gnostische Irrlehre und unbiblische Spekulation bewertet werden. Dass es tatsächlich auch andere Bibelstellen gibt, in denen die Worte Aion und ähnlich nicht mit ewig und Ewigkeit zu übersetzen sind, sondern einen begrenzten Zeitraum bedeuten, vermag hieran nichts zu ändern. Auch das Argument, dass jedes Feuer einmal erlöschen müsse, ist im Hinblick auf das Feuer der ewigen Strafe unzutreffend. Denn es handelt sich hierbei nicht um ein materielles Feuer, das materiell-stoffliche Nahrung benötigt und das erlöschen würde, wenn diese aufgebraucht ist, sondern um ein geistiges Feuer, das nur in seiner Wirkung dem materiellen Feuer entspricht und das sich von einem ewigen verstockten Willen der Verlorenen nährt, der kein Opfer und keine Zeit mehr findet, um Vergebung und deshalb Änderung zu gewährleisten. Möglicherweise ist aber auch die Ansicht zutreffend, wonach es sich bei dem Feuer der Hölle tatsächlich um ein quasi-materielles Feuer handelt, das aber aufgrund der besonderen Gesetzmäßigkeiten der Hölle im Gegensatz zum irdischen Feuer weder jemals erlischt, noch den Körper bzw. den Auferstehungsleib der darin Befindlichen jemals verbrennt. Das heißt, dass auch dieses Argument der Alphasöhner, dass das Feuer in der Hölle irgendwann einmal erlöschen müsste, keineswegs stichhaltig ist. Manche Anhänger der Allversöhnungslehre geben zwar zu, dass die Bibel tatsächlich von einer ewigen Dauer der Höllenstrafe spricht. Sie sind jedoch der Meinung, dass Gott die nachträgliche Begnadigung aus erzieherischen Gründen nicht erwähne, damit die Menschen Gottes Gerichte ernst nehmen und zum Glaubensgehorsam angehalten werden, damit sie nicht erst in diese Strafgerichte kommen. Das würde jedoch bedeuten, dass die Bibel etwas anderes lehrt, als der Wahrheit entspricht. Das würde also heißen, die Bibel spricht von ewigen Höllenstrafen, das stimmt aber in Wirklichkeit gar nicht, die sind in Wirklichkeit nicht ewig. Und das aber ist ausgeschlossen, da Gott Wahrheit ist und sein Wort ebenfalls Wahrheit und nichts als Wahrheit ist. Diese Deutung ist also auch ausgeschlossen. Ferner sind die Anhänger der Allversöhnungslehre der Auffassung, dass die Gerichte Gottes wie auch die Strafen im Totenreich und in der Hölle keine ewige Vergeltung seien, sondern nur der Züchtigung und Besserung der Bestraften dienten. Und dieses Ziel werde schließlich auch erreicht, indem die Verlorenen durch diese Strafen zur Buße geführt würden. Eine ewige Bestrafung hingegen sei sinn- und zwecklos. Hiergegen wäre zu erwidern, dass der sündige Mensch nicht Buße tun kann, wann immer er will. Er kann es nur, wenn Gott Gnade zur Buße schenkt. Man vergleiche zum Beispiel Hebräer 12, Vers 17, wo es heißt, ihr wisst ja, dass er, gemeint ist Esau, als er den Segen ererben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie unter Tränen suchte. Gott schenkt nur während des irdischen Lebens der Menschen Raum zur Buße und nicht mehr nach ihrem Tod. Auch hier möchte ich einige Verse aus dem Hebräerbrief nennen. Das ist Hebräer 3, Vers 8 und gleichlautend in Vers 15. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, verstockt eure Herzen nicht. Und Hebräer 2, Vers 3. Wie wollen wir entrinnen, wenn wir ein so großes Heil nicht achten? Die Bibel lehrt, dass jetzt der Tag des Heils ist und nicht, dass wir sowieso noch im Jenseits gerettet werden könnten. Pfarrer Heinrich Kemner sagte über die Menschen, die sich zu ihren Lebzeiten nicht für Jesus entschieden hatten, Folgendes, ich zitiere, das Kreuz Christi hat seine Vergebungskraft verloren, weil man sie in der Stunde der Gnade willentlich abgelehnt hatte. Ohne Gnade zur Buße kann niemand Buße tun, sondern höchstens Reue über seine Sünde empfinden, so wie Judas nach seinem Verrat. Diese Reue aber ohne Buße vermag nicht zur Versöhnung mit Gott zu führen. Ferner ist auch zu bedenken, auf welche Weise Gott einen Menschen nach dessen Tod noch zur Buße führen könnte. Die Allversöhner nehmen an, dass dies durch das Erleiden der Strafe in Totenreich und Hölle geschähe. Aber auf diese Weise kann es niemals zu einer freiwilligen Buße und zu einer freiwilligen Entscheidung für Gott und für Jesus Christus kommen, da das Motiv einer Buße und Umkehr unter diesen Umständen nicht Liebe zu Gott wäre, sondern nur der Wunsch, die Fortdauer der Leiden zu vermeiden. Auf diese Weise kann aber keine Liebe entstehen. Eine ewige Strafe ist auch nicht sinn- und zwecklos, sondern dient der Vergeltung der Sünden der Menschen, die ohne Jesus Christus verstorben sind. Auch vergeltende Strafe ist aufgrund von Gottes Gerechtigkeit ein berechtigter Zweck. Das zeigt sich schon im Alten Testament am Beispiel von Sodom und Gomorra. Und da Gott die Sünden der Verworfenen in Ewigkeit nicht vergeben kann, da dies die Annahme des Sühnopfers Jesu Christi zu ihren Lebzeiten vorausgesetzt hätte, muss auch die Strafe ewig währen. Manche Allversöhner behaupten sogar, dass Gott die Verdammten aufgrund eines einseitigen Gnaden- und Erlassaktes begnadigen und zu sich in den Himmel aufnehmen könne und dies nach einer langen Zeit der Strafe auch täte, ohne dass diese Buße getan hätten. Da es sich bei deren Sünden um einseitige Verschuldungen gegenüber Gott handele, könne Gott ihnen diese mitsamt deren Folgen auch einseitig erlassen, ohne dass dies eine Buße auf Seiten der Schuldner voraussetze. Es handelt sich bei der Errettung von Menschen jedoch nicht nur um einen bloßen Schulderlass, der unter Umständen auch durch einen einseitigen Erlassakt des Gläubigers denkbar wäre, sondern es handelt sich dabei um die Schaffung einer persönlichen Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Und diese Gemeinschaft ist so eng, dass sie in der Bibel mit der ehelichen Gemeinschaft von Mann und Frau verglichen wird. Die Bibel bezeichnet Jesus Christus als Bräutigam und die Gemeinde als Braut. Man vergleiche zum Beispiel Matthäus 25, Vers 1 oder Offenbarung 21, Vers 2. In eine solche Beziehung zu Gott muss der Mensch einwilligen, ebenso wie in eine Eheschließung und Hochzeit, wo die einseitige Liebe des Bräutigams nicht genügt, sondern von der Braut erwidert werden muss. Und die Liebe des Menschen zu Gott setzt als erstes voraus, dass er Buße über seine Sünden tut und bereit ist, sein gesamtes Leben der Führung Gottes zu unterstellen. Umgekehrt wäre ein Himmel, in den Menschen eingehen, die keine Buße über ihre Sünden getan haben und folglich ihre Sünden und sündhaften Gesinnungen mitbringen, kein Himmel mehr. Die Alphasöhner argumentieren ferner, dass es der Gerechtigkeit widerspräche, zeitliche Sünden mit ewiger Verdammnis zu bestrafen. Dies sei unverhältnismäßig und ungerecht. Hiermit wird jedoch wiederum die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes verkannt und verharmlost, die es ausschließt, Gemeinschaft mit Sündern zu haben, die nicht durch das Blut Jesu reingewaschen und aufgrund dessen durch seine Gnade gerecht gesprochen wurden. In das Himmelreich kann nichts Unreines eingehen. Ich hatte in diesem Zusammenhang schon Offenbarung 21, Vers 27 genannt, wo das steht. Und ich hatte soeben gesagt, dass der Himmel kein Himmel mehr wäre, wenn Sünder in den Himmel eingehen würden, die ihre Sünden in den Himmel mitbringen. Und da Gottes Gerechtigkeit ewig währt und weil aufgrund der Aussagen der Bibel festgestellt werden musste, dass es unmöglich ist, dass die Menschen, die ohne die Gnade Gottes verstorben sind, diese Gnade jemals erlangen werden, bedeutet dies, dass ihr Ausschluss vom Himmelreich und von der Gemeinschaft mit Gott ewig währen muss. Gegen das Argument, dass eine ewige Strafe für zeitliche Sünden ungerecht sei, lässt sich im Übrigen schon einwenden, dass schon nach weltlichem Recht bei schweren Verbrechen eine einmalige und vielleicht in wenigen Augenblicken verübte Tat mit lebenslanger Freiheitsstrafe geahndet wird, weil nämlich diese Tat eine entsprechende Vergeltung erfordert. Auch der Sündenfall Adams und das Kreuz Christi sind beides zeitlich sehr begrenzte Ereignisse und haben doch unendliche Folgen. Das können wir etwa im Römerbrief in Kapitel 5 in den Versen 17 bis 19 nachlesen. Manche Alphasöhner sind sogar der Meinung, dass Gott im Laufe der Heilsgeschichte barmherziger geworden sei und an den in der Bibel angedrohten ewigen Strafen nicht mehr festhalte. Auch so eine Argumentation gibt es. Aber diese Behauptung, Gott habe sich gewandelt und sei heute barmherziger als zur Zeit der Abfassung der Bibel, verkennt völlig die Unwandelbarkeit Gottes und seines Wortes. Schon im Alten Testament sagt Gott von sich selbst in Jesaja 41, Vers 4, wer tut und macht das? Wer ruft die Geschlechter von Anfang her? Ich bin's, der Herr, der Erste und bei den Letzten noch derselbe. Und in Hebräer 13, Vers 8 sagt der Schreiber des Hebräerbriefs von Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Gott hat sich gegenüber einer sündigen Menschheit unvorstellbar barmherzig gezeigt, indem er seinen Sohn Jesus Christus für sie in die Welt sandte und am Kreuz sterben ließ. Aber es gilt auch, Jesus Christus ist Gottes letztes Wort in seinem Erlösungswerk. Wer ihn zu Lebzeiten verwirft, der verfällt im ewigen Gericht. Die Alphasöhner sagen des Weiteren, dass Gott in Ewigkeit Gemeinschaft mit allen Menschen haben wolle und nicht nur mit einem Teil oder sogar nur einer kleinen Minderheit. Das Versöhnungswerk sei nicht gelungen, wenn in alle Ewigkeit nur ein kleiner Teil der Menschen errettet sei. Es stimmt zwar, dass Gott Gemeinschaft mit allen Menschen haben will und dass Jesus Christus für alle Menschen gestorben ist, aber er respektiert es, wenn die Menschen diese Gemeinschaft und ihre Bedingungen ablehnen. Jedoch haben sie dann auch die Folgen der Verwerfung im ewigen Gericht zu tragen. So wünschte sich auch Jesus Christus, von den Bürgern Jerusalems als Messias und König aufgenommen zu werden. Er respektierte es aber, dass die meisten ihn ablehnten. Allerdings kündigte er ihnen deshalb Gottes Strafe an. Dazu könnten wir etwa lesen Matthäus 23, Vers 37 folgende, Lukas 23, Verse 28 bis 31. Gott weiß, dass es nur eine kleine Minderheit ist, die sich durch Jesus Christus mit ihm versöhnen lässt und mit der er in Ewigkeit Gemeinschaft haben wird. Das kann man etwa entnehmen aus Matthäus 7, Verse 13 folgende oder aus Lukas 12, Vers 32, wo Jesus sagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn dem Vater hat es wohl gefallen, dir das Reich zu geben. Aber das ändert nichts an der Erfüllung seines Versöhnungswerkes, das er am Kreuz vollbracht hat. Die Alphasöhner behaupten, dass das Wissen um ein ewiges Leiden der Verworfenen die Freude der Erretteten im Himmel trüben würde, besonders wenn sie wissen, dass gute Freunde oder enge Verwandte zu den Verlorenen gehören. Aber die Gläubigen werden in der Gemeinschaft mit Gott im Himmel vollkommen selig sein. Gott wird alle Tränen von ihnen abwischen. Sie werden nicht mehr daran denken, dass Freunde oder Verwandte nicht im Himmel sein werden. Ich zitiere hier einmal den Theologen René Pasch. Wenn wir im Himmel Gott auf vollkommene und ausschließliche Weise lieben, wie können wir dann noch denen zugetan sein, die bis zum Schluss seine Feinde bleiben wollten? Weitere Quellen der Allversöhnungslehre sind persönliche Inspirationen einzelner ihrer Lehrer und Anhänger, angebliche Erleuchtungen durch Gott sowie Kundgaben von Seelen Verstorbener, die aussagen, dass sie nach einer Zeit der Strafe und Läuterung in den Himmel eingehen durften. Mit derartigen angeblichen Inspirationen, Erleuchtungen, Privatoffenbarungen oder Kundgaben Verstorbener kann die Allversöhnungslehre aber nicht begründet werden, denn es ist ausgeschlossen, dass Gott Lehren offenbart, die im Widerspruch zu seinem Wort stehen. Solche Lehren und Erkenntnisse können daher nicht von Gott stammen. Sofern solche Kundgaben echt sind und nicht erfunden sind oder lediglich der Fantasie der Erzähler entspringen, ist davon auszugehen, dass sie vom Widersacher Gottes stammen, der die Menschen von der ewigkeitsentscheidenden Bedeutung der Notwendigkeit der Bekehrung zu Jesus Christus in diesem Leben ablenken und ihnen die Illusion einer Errettung nach dem Tod geben will. Ich zitiere hier noch einmal René Pasch, der dazu Folgendes sagte: Unter dem Vorwand, Gottes Liebe noch höher zu setzen, will er, nämlich der Teufel, davon überzeugen, dass es keine Verdammnis gibt. Auf ähnliche Weise sucht er heute zu beweisen, dass es keine Hölle gibt und dass alle Gottlosen, er selber inbegriffen, gerettet werden, auf dass der Triumph Gottes wahrhaft vollkommen sei. Für wahrhafte Christen darf ausschließlich die Bibel Quelle ihrer geistlichen Erkenntnis sein und nicht unbiblische Lehren und Spekulationen, die zu ihr in Widerspruch stehen. Viele Gedanken und Grundannahmen der Allversöhnungslehre und auch viele ihrer geistigen Wurzeln widersprechen aber offenkundig der Bibel. Ein großer Teil der Vertreter der Allversöhnungslehre nimmt darüber hinaus an, dass selbst der Teufel und die Dämonen von der schließlichen Annahme durch Gott nicht ausgeschlossen seien. Die Gründe, weshalb letzten Endes alle Menschen mit Gott vereint sein werden und Gott nicht ewig strafen werde, gelten ihrer Meinung nach auch für den Teufel und die Dämonen, da Gottes Liebe und Barmherzigkeit auch bei ihnen eine ewige Strafe und Verstoßung nicht zulasse. Demgegenüber muss von vornherein aufgrund der Aussage in Hebräer 2, Vers 16 festgestellt werden, dass dies nicht möglich ist. Denn darin heißt es, denn er, nämlich Jesus Christus, nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Kinder Abrahams nimmt er sich an. Das bedeutet, dass Jesus Christus nicht in die Welt gekommen ist, um durch seinen Tod am Kreuz Sühne für die Sünden der gefallenen Engel zu leisten, sondern lediglich für die Sünden der Menschen. Da es keine andere Sühne für Sünden gibt als das Blut Christi, ergibt sich daraus eindeutig, dass eine Begnadigung des Teufels und der übrigen gefallenen Engel nicht möglich ist. Sie sind nach ihrer Rebellion durch Michael und die treu gebliebenen Engel aus dem Himmel geworfen worden und halten sich jetzt sowohl im Abgrund als auch in der die Erde umgebenden Atmosphäre auf. Das kann man in Epheser 6, Vers 12 nachlesen. Manche sind bis zum Weltgericht sogar mit Ketten der Finsternis im Abgrund, einem vorläufigen Strafort, eingeschlossen, wie es im 2. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 4 steht. In Judas, Vers 6, wird von ihnen darüber hinaus gesagt, dass Gott sie für das Weltgericht mit ewigen Banden der Finsternis festgehalten hat. Diese Bande sind ewig. Es ist keine Rede davon, dass dieser Zustand nur vorläufig sei. Das hier verwendete griechische Wort für ewig heißt Aidios und kommt von Ai, was immer bedeutet. Im Weltgericht werden der Teufel und die Dämonen in den Feuersee geworfen. Darüber hinaus sprechen eine Reihe weiterer Bibelstellen eindeutig davon, dass ihre Bestrafung im Feuersee ewig sein wird. So heißt es in Offenbarung 20, Vers 10, und der Teufel, der sie verführte, wurde geworfen in den Pfuhl von Feuer und Schwefel, wo auch das Tier und der falsche Prophet waren. Und sie werden gequält werden Tag für Tag und Nacht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dass hier mit dem Urtextwort Aionios kein langer Zeitraum oder begrenzte Zeitabschnitte gemeint sind, sondern die Ewigkeit, hatte ich ja schon dargelegt. Und ebenso heißt es in Matthäus 25, Vers 34, dass das Feuer der Hölle für den Teufel und seine Engel bereitet ist. Das Königreich Gottes ist demgegenüber den Gläubigen, den Schafen, bereitet und nicht den Ungläubigen, den Böcken. Was den einen für immer bereitet ist, ist auch den anderen für immer bereitet. Das Königreich Gottes ist nicht für den Teufel und die Dämonen bereitet. Würden diese zuletzt gerettet sein, so wäre diese Aussage unrichtig, denn dann wäre das Königreich auch für den Teufel. Außerdem verkennen und verharmlosen solche Ausleger völlig das absolut bösartige und zur Buße unfähige und unwillige Wesen dieser gefallenen Engel. Von der Schöpfungsgeschichte im ersten Buch Mose, Kapitel 3, über die Versuchung Jesu in der Wüste, Matthäus, Kapitel 4, bis hin zum letzten großen Aufruhr am Ende des tausendjährigen Reiches, Offenbarung 20, Verse 7 bis 10, berichtet die Bibel von ihnen nichts als Hass, Rebellion und Aufruhr gegen Gott und seine Schöpfung. Die durch das Blut Jesu Christi Erlösten versucht der Teufel mit allen Mitteln, mit Verfolgung, Drohung, Hinterlist und Lüge zur Sünde, zum Zweifel und zum Abfall zu verführen, um sie von Gott loszulösen und damit wieder für sich zurück zu gewinnen. In dem Zusammenhang möchte ich folgende Bibelstellen nennen: Epheser 6, Verse 11 bis 13, 2. Timotheusbrief 2, Vers 26, 1. Petrus 5, Vers 8. Der Teufel ist seit seinem Abfall von Gott ein Mörder und Lügner von Anfang an. Das können wir nachlesen in Johannes 8, Vers 44. Selbst nachdem er während der 1000 Jahre der Herrschaft Jesu auf Erden im Abgrund gebunden war, geht er aus diesem Gefängnis völlig unbußfertig und unverändert wieder hervor und zettelt den letzten großen Aufruhr gegen Gott an, was wir in der Offenbarung in Kapitel 20 in den Versen 7 bis 10 nachlesen können. Und auch in Anbetracht all dessen muss der Gedanke an seine schließliche Buße und Wiederannahme geradezu absurd erscheinen. Wie schon erwähnt, berufen sich die Anhänger der Allversöhnungslehre auch auf Bibelstellen, aus denen ihrer Meinung nach hervorgeht, dass in der Ewigkeit alle Menschen und womöglich auch der Teufel und die Dämonen mit Gott im Himmel vereint sein werden. Einige dieser Bibelstellen möchte ich hier nennen und auch deren Auslegung durch die Allversöhner möchte ich hier darlegen und dann aber auch biblisch bewerten. Das wäre als erstes hier Johannes 12, Vers 32. Johannes 12, Vers 32, dort heißt es, dort sagt Jesus von sich selbst: Und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Und dieser Vers wird von den Anhängern der Allversöhnungslehre so verstanden, dass Jesus alle Menschen zu sich ziehen will und dass auf Dauer niemand diesem Ziehen widerstehen werde, sodass am Ende alle Menschen bei ihm sein würden. In dieser Aussage ist alle aber nicht statistisch gemeint. Im Gegenteil, Jesus weiß, dass gerade sein Heilswirken für viele zum Gericht wird. Auch das können wir im Johannesevangelium nachlesen, in etwa in Kapitel 3, in den Versen 18 bis 21. Jesus will damit nur sagen, dass grundsätzlich keiner mehr von der Erlösung ausgeschlossen ist. Zu einer Stütze für die Allversöhnungslehre wird dieser Satz nur dann, wenn man ihn statistisch nimmt und all die Worte vergisst, die von einer bis in alle Ewigkeit reichenden Scheidung unter den Menschen sprechen. Dann wird häufig folgende Verse herangezogen, das ist Philipper 2, die Verse 10 und 11, wo es heißt, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Wenn es dort heißt, dass sich in dem Namen Jesu die Knie aller derer beugen werden, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, so wird dies von den Anhängern der Allversöhnungslehre so verstanden, dass eines Tages nicht nur die treu gebliebenen Engel und die Gläubigen, sondern alle Menschen oder sogar alle Geschöpfe durch ihren Kniefall Jesus als ihren Herrn anerkennen und dann von ihm angenommen und begnadigt würden. Also auch all diejenigen, die Jesus Christus zu ihren Lebzeiten abgelehnt hatten und deshalb von ihm verurteilt worden waren. Aber wenn es in Philipper 2, Vers 10 heißt, dass sich im Namen Jesu die Knie aller im Himmel, auf der Erde und unter der Erde beugen sollen, so bedeutet das keinesfalls, dass all diese Wesen, die im Weltgericht ihre Knie beugen, mit Gott versöhnt sind und Gemeinschaft mit ihm haben werden. Das trifft lediglich für die erlösten Gläubigen und die treu gebliebenen Engel zu. Für die übrigen bedeutet es nur, Jesus Christus als Herrscher und Sieger anerkennen zu müssen. Schon im Römischen Reich wurden oftmals gefangene feindliche Könige und Herrscher im Triumphzug nach Rom geführt, wo sie vor dem siegreichen römischen Kaiser ihre Knie beugen mussten. Als nächstes möchte ich hier auf die Verse eingehen im 1. Petrusbrief, 1. Petrus 3, die Verse 18 bis 20. Dort heißt es: Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führte, und ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott harrte und Geduld hatte zur Zeit Noahs. Als man die Arche baute, in der wenige, nämlich 8 Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Diese Stelle wird von den Anhängern der Allversöhnungslehre so ausgelegt, dass Jesus in der Zeit zwischen seinem leiblichen Tod und seiner Auferstehung im Geist zu den Menschen im Totenreich gegangen sei, die zur Zeit des alten Bundes gelebt hätten und nicht in der Gemeinschaft mit Gott gestorben waren. Die Menschen der Generation Noahs seien hier nur beispielhaft genannt. All diesen hätte Jesus das Evangelium verkündigt und ihnen damit eine Gelegenheit gegeben, die durch seinen Kreuzestod bewirkte Erlösung nachträglich durch Glauben und Buße anzunehmen. Und so fügt man dann weiter hinzu, dass anzunehmen sei, dass alle, die diese frohe Botschaft im Totenreich hörten, diese annahmen, sodass sie dann in den Himmel oder in das Paradies aufgenommen wurden. und diese Verkündigung des Evangeliums im Totenreich habe aber nicht nur in der Zeit zwischen Jesu Tod und Auferstehung stattgefunden, sondern finde seitdem beständig statt, sodass auch die Menschen, die in der Zeit des Neuen Bundes unerlöst sterben, ebenfalls die Möglichkeit zur Errettung erhielten und diese auch annehmen. Und dies gelte nicht nur für die Menschen, die das Evangelium zu ihren Lebzeiten nicht gehört hatten, sondern auch für die, die es zwar gehört, aber abgelehnt hatten. Diese Textstelle nimmt Bezug auf eine bestimmte Gruppe von Menschen, nämlich die Generation Noahs, die gegenüber dem Buß- und Warnruf, den Gott zu ihren Lebzeiten durch Noah an sie gerichtet hatte, mit Spott und Ablehnung reagiert hatten. Und die deshalb nicht in das Paradies oder in Abrahams Schoß kamen nach ihrem Tod, sondern in das Totenreich. Und Jesus ist zu diesen Menschen in das Totenreich gegangen. Diese befanden sich, wie es hier heißt, im Gefängnis. Geister im Gefängnis werden sie hier genannt. Das heißt, in einem Zustand der Gefangenschaft und der Unseligkeit. Sie befanden sich dort, wo sich alle Menschen, die unerlöst verstorben sind, bis zu ihrer Auferstehung befinden. Diesen Menschen, die zur Zeit Noahs lebten, hat Jesus eine Botschaft verkündigt. Das lesen wir hier. Er hat gepredigt, wörtlich bedeutet das Wort, das hier steht, geheroldet, also verkündigt, bekannt gegeben. Die entscheidende Frage ist aber, ob diesen Menschen durch diese Botschaft die Möglichkeit einer Errettung nach ihrem Tod eröffnet wurde oder nicht. Der Text sagt nichts darüber aus, was Jesus den Geistern im Gefängnis verkündigte. Die Anhänger der Allversöhnungslehre nehmen, wie gesagt, an, dass er ihnen verkündigt habe, dass er am Kreuz zur Vergebung ihrer Sünden gestorben sei und dass sie aus ihrem Gefängnis befreit und in die Gemeinschaft mit Gott aufgenommen würden, wenn sie dies im Glauben annehmen und Buße für ihre zu Lebzeiten begangenen Sünden tun. Es ist nun bereits sehr fraglich, ob Jesus ihnen tatsächlich dies verkündigt hat. Denn man würde doch erwarten, dass es in der Bibel erwähnt wäre, wenn die Botschaft Jesu an die Menschen im Totenreich zu deren Buße, ihrer nachträglichen Errettung und ihrer Befreiung aus dem Gefängnis geführt hätte. Nach dem Gesamtzeugnis der Bibel viel wahrscheinlicher ist nämlich, dass Jesus diesen Menschen seinen Sieg über Sünde, Tod und Teufel durch seinen Opfertod am Kreuz verkündigte, ohne dass diese Menschen aber noch Anteil daran haben konnten. Diese Menschen, die im 1. Petrusbrief hier in unserer Textstelle in Vers 19 beschrieben werden, hätten nur dann Anteil an der durch Jesus gewirkten Vergebung haben können, wenn sie sich zu ihren Lebzeiten wie Noah hätten retten lassen, indem sie im Glaubensgehorsam in die Arche gegangen wären. Die Hypothese eines nachträglichen Rettungsangebotes nach dem Tod findet auch an dieser Stelle keine biblische Stütze, sondern ist bloße Spekulation. Vor allem aber stände eine solche Hypothese in Widerspruch zu zahlreichen anderen Bibelstellen, die eindeutig besagen, dass sich der Mensch während seines Lebens für Jesus Christus entscheiden muss und dass nach dem Tod keine Möglichkeit mehr dazu besteht. Als solche Stellen wären vor allem Hebräer 9, Vers 27 zu nennen, wo es heißt, und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben und danach das Gericht. Das bedeutet, dass für jeden Menschen nach dem Tod als nächstes Ereignis nur noch das Gericht, das heißt das in Matthäus 25 und in Offenbarung 20 beschriebene Weltgericht kommt und dass kein weiteres für die Ewigkeit des Menschen relevante Ereignis mehr folgt, sodass auch eine nachträgliche Annahme durch Gott ausgeschlossen ist. Das heißt, in dem geistlichen Zustand, in dem ein Mensch stirbt und in den er dann kommt, ins Totenreich, wird er auch bleiben. Das wird sich dann in Ewigkeit nur verfestigen. Und außerdem würde die Interpretation dieser Bibelstelle zugunsten der Allversöhnungslehre voraussetzen, dass Jesus nicht nur in der kurzen Zeit zwischen Tod und Auferstehung bei den Menschen der Noah-Generation im Totenreich evangelisiert hat, sondern dass er dies seitdem fortwährend tut Und zwar bei allen Menschen, die ohne Jesus Christus verstorben sind und deshalb eben in das Totenreich gekommen sind. Für eine solche fortwährende und allgemeine Evangelisation Jesu im Totenreich lässt sich nun allerdings erst recht kein biblischer Beleg heranziehen. Nur das Wunschdenken der Alphasöhner. Dann berufen sich die Anhänger der Alphasöhnungslehre auf eine der Sache nach ähnliche Bibelstelle im 1. Petrus 4, Vers 6. Dort heißt es: Denn dazu ist auch den Toten das Evangelium verkündigt, dass sie zwar nach Menschenweise gerichtet werden im Fleisch, aber nach Gottesweise das Leben haben im Geist. Und diese Bibelstelle wird von den Anhängern der Alphasöhnungslehre ähnlich interpretiert wie die zuvor genannte, indem sie so gedeutet wird, dass den Menschen, die das Evangelium zur Lebzeit nicht angenommen hatten, dieses nach ihrem Tod im Totenreich verkündigt werde, sodass sie die Möglichkeit hätten, es nachträglich anzunehmen und errettet zu werden. Aber auch aus dieser Textstelle geht nicht hervor, dass Menschen nach ihrem Tod das Evangelium verkündigt wird, sodass sie noch nachträglich gerettet werden könnten. Denn dies würde als erstes voraussetzen, dass den Toten, die im Fleisch gerichtet werden, aber das Leben haben im Geist, das Evangelium als Toten, das heißt nach ihrem leiblichen Tod, verkündigt würde. Das findet im Wortlaut dieser Textstelle jedoch keine Stütze, denn im griechischen Urtext wird hierfür das Wort verkündigen eine grammatische Form verwendet, die besagt, dass den jetzt Verstorbenen in der Vergangenheit zu einem bestimmten Zeitpunkt während ihres Lebens die gute Botschaft verkündigt worden war. Das heißt, den Toten wurde das nicht als Toten verkündigt, sondern den jetzt Toten zu ihren Lebzeiten früher. Und das ewige Schicksal dieser Toten hängt folglich allein davon ab, ob sie die gute Botschaft zu ihren Lebzeiten angenommen haben oder nicht. Es gibt auch noch weitere Bibelstellen, auf die sich die Anhänger der Allversöhnungslehre berufen. Darauf bin ich in meinem Büchlein Allversöhnung, was sagt die Bibel dazu, näher eingegangen und habe auch diese anderen Stellen anhand der Bibel bewertet mit dem Ergebnis, dass auch diese weiteren Stellen die Allversöhnungslehre nicht zu begründen vermögen. Ja, nachdem nun festgestellt wurde, dass keine der von den Anhängern der Allversöhnungslehre vorgebrachten Bibelstellen geeignet war, diese Lehre biblisch zu begründen, will ich jetzt darlegen, dass diese Lehre vielmehr im Widerspruch zu zahlreichen klaren Bibelstellen steht, die eindeutig nicht nur von einem doppelten Ausgang des Weltgerichts und einer ewigen Seligkeit der Geretteten bei Gott sprechen, sondern auch von einer ewigen Verdammnis der im Weltgericht Verurteilten und der ewigen Dauer dieser Strafen in der Hölle. Es wären hier vor allem folgende Bibelstellen zu nennen. Das ist einmal Matthäus 3, Vers 12. Matthäus 3, Vers 12, dort heißt es, er hat seine Worfschaufel in der Hand, er wird seine Tenne fegen und seinen Weizen in die Scheune sammeln, aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Darin spricht Jesus eindeutig von unauslöschlichem, also ewigem Feuer für die Spreu. Und mit der Spreu sind Menschen gemeint, die nur den Anschein haben, Gläubige zu sein, aber in Wirklichkeit nur Namenschristen sind. Dann als nächstes Matthäus 7, die Verse 13 und 14. Dort sagt Jesus: Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Die Frage der Jünger Jesu war nicht, ob wenige den zeitlichen Sündenstrafen entgehen würden, sondern ob wenige gerettet würden. Jesus antwortete: Wer nicht durch die schmale Pforte eingehen würde, der würde nicht nur zeitliche Sündenstrafen auf sich ziehen, sondern er würde völlig das Ziel verfehlen und draußen stehen, wie es in Matthäus 7, Vers 25 heißt. Ja, das, denn die Alternative zum Eingehen durch die schmale Pforte ist eben nicht zeitliche Strafe, sondern Verdammnis, wie es eben ja auch in Matthäus 7, Vers 13 heißt. Und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Jesus will nicht sagen, dass schlussendlich alle ewiges Leben erhalten, sondern viele werden nie zum Leben gelangen, sondern verdammt werden. Die gleiche Aussage findet sich auch in Matthäus 25, in den Versen 41 und 46. Auch diese Verse lese ich einmal vor. Matthäus 25, Vers 41. Dort heißt es: Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Und in Vers 46 heißt es: Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. In Markus Kapitel 9, Vers 43b sagt Jesus: Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die Hölle, in das Feuer, das nie verlöscht. Da ist also auch von nie verlöschendem Feuer die Rede. Ähnlich heißt es dann in Vers 47: Es ist besser für dich, dass du einäugig in das Reich Gottes gehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in die Hölle geworfen, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Und in Johannes 3, Vers 16, einer sehr bekannten Stelle, heißt es ja: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jesus starb, damit der Glaubende nicht verloren gehe. Das beinhaltet, dass der Nichtglaubende verloren geht. Würde man verneinen, dass diese Verlorenheit ewig währt, so würde dies bedeuten, dass Jesus Christus dann lediglich gestorben wäre, um Menschen vor zeitlichen Sündenstrafen zu retten. Er ist jedoch nicht gestorben, um Menschen zu retten, die eines Tages sowieso die Glückseligkeit des Himmels genießen und ewiges Leben haben werden. Ferner bedeutet verloren gehen nach dem Sinn des griechischen Urtextwortes umkommen oder verderben. Es bedeutet also nicht, dass die Verlorenen nach einer Zeit der Strafe und Qual dann doch noch für immer gerettet und glücklich in der Herrlichkeit bei Jesus Christus sein werden. In Johannes 3, Vers 36 sagt Jesus: Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Die eindeutige Aussage ist: Er wird das Leben nicht sehen. Wer sagt, der Ungehorsame werde das Leben nach langer Zeit der Läuterung doch noch sehen, widerspricht Jesu klarer Aussage. Der Zorn bleibt, heißt es in dem Vers. Und bleiben heißt nicht, dass sich die Situation später einmal ändern wird. In Johannes 12, Vers 25 sagt Jesus: Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Hier ist die Rede vom Verlieren des Lebens. Diese Worte Jesu sind endgültig. Verlieren bedeutet nicht, nach einer gewissen Zeit der Läuterung das Leben doch noch zu gewinnen. In Römer 2, Vers 4 heißt es: Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Daraus geht hervor, dass der Mensch nur durch eine willentliche eigene Sinnesänderung vor dem Sterben zum ewigen Leben kommt, nicht durch eine Sinnesänderung nach langen Höllenqualen. Es wird in keiner Weise ausgesagt, dass lange Läuterungsgerichte den Verstorbenen schließlich zur Buße leiten, sondern dass die Güte Gottes den noch Lebenden zur Buße leitet. Im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 1, Vers 9, sagt Paulus den Thessalonichern über die Feinde der Gemeinde Jesu, die werden Strafe erleiden, das ewige Verderben, vom Angesicht des Herrn her und von seiner herrlichen Macht. Hier ist wieder von ewig die Rede und das bedeutet endlos und nicht nur einen langen Zeitraum. Im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 4, Vers 13, sagt Paulus der Gemeinde, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Das bedeutet, dass Menschen, die unerrettet in die Ewigkeit gehen, keine Hoffnung haben. Mit dem Tod des Gottlosen geht seine Hoffnung verloren, weil keine Aussicht auf Rettung mehr besteht. Nimmt man mit der Allversöhnungslehre eine nachträgliche Begnadigung auch dieser Menschen an, so hätten sie entgegen der klaren Aussage dieses Bibelwortes doch Hoffnung. Judas sagt in seinem Brief in Vers 7, so sind auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die gleicherweise wie sie Unzucht getrieben haben und anderem Fleisch nachgegangen sind, zum Beispiel gesetzt und leiden die Pein des ewigen Feuers. Und auch hier ist wieder eindeutig von ewigem und damit nicht endendem Feuer als Strafe die Rede. In Offenbarung 14, Vers 11 sagt Johannes von denen, die den Antichristen oder sein Bild angebetet oder sein Zeichen angenommen haben, und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Wer behauptet, diese Qualen hörten eines Tages auf, der widerspricht der Bedeutung des griechischen Wortes Anapausis, das hier verwendet wird, denn es bedeutet so viel wie keine Ruhe oder keine Pause und damit auch kein Aufhören. In Offenbarung 22, Kapitel, Verse 14 und 15 in Verbindung mit Offenbarung 21, Vers 27 heißt es, draußen sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und alle, die die Lüge lieben und tun. Wenn schlussendlich alle in die Stadt hineinkämen, wären diese Aussagen nicht richtig. Dann wäre auch der Hinweis, dass nur die in das Buch des Lebens geschriebenen hineinkommen, unrichtig und nicht sinnvoll. Wenn Gott vorher wüsste, dass schließlich alle hineinkommen würden, dann stände jeder im Buch des Lebens. Aber das ist gemäß Offenbarung 20, Vers 15 nicht der Fall. Nicht alle stehen im Buch des Lebens. Alle, die nicht darin stehen, müssen draußen bleiben. Wüsste Gott, dass sich ihr Schicksal ändern würde, so wären die Kapitel 21 und 22 der Offenbarung nicht die Beschreibung des Zieles und der Vollendung. Etwas sehr Wichtiges, nämlich die schlussendliche Rettung aller Menschen, wäre dann von Jesus Christus verschwiegen worden. Und das ist undenkbar. Besonders hervorzuheben wäre bei den zahlreichen Stellen, die von einer ewigen Bestrafung der ohne Jesus Christus Verstorbenen sprechen, das Wort Jesu in Matthäus 12, Verse 31 folgende zu nennen. In den Versen Matthäus 12, Vers 31 folgende heißt es, sagt Jesus, darum sage ich euch, alle Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben, aber die Lästerung gegen den Geist wird nicht vergeben. Und wer etwas redet gegen den Menschensohn, dem wird es vergeben. Aber wer etwas redet gegen den Heiligen Geist, dem wird's nicht vergeben, weder in dieser noch in jener Welt. Mit der Sünde gegen den Heiligen Geist ist das Verhalten und die Gesinnung der Pharisäer gemeint, die die von Jesus Christus gewirkten Wunder bewusst und gegen das Zeugnis des Heiligen Geistes als Wirken Satans ausgaben. Von dieser Sünde sagt Jesus ausdrücklich, dass sie niemals und unter keinen Umständen Vergebung finden wird, sodass eine Versöhnung mit Gott für die Menschen, die sie begangen haben und damit auch deren Errettung für Zeit und Ewigkeit ausgeschlossen ist. Die Anhänger der Allversöhnungslehre setzen sich über diese Worte Jesu glatt hinweg, wenn sie behaupten, dass auch diese Sünde irgendwann doch einmal vergeben wird. Und auch in den anderen Bibelstellen wird In anderen Bibelstellen wird eindeutig gesagt, dass es Sünden gibt, für die es keine Buße und Vergebung gibt. Hier wäre vor allem eben wären die Verse im Hebräerbrief Kapitel 6, die Verse 4 bis 6 zu nennen, die ich heute Vormittag schon einmal vorgelesen hatte, wo die Rede davon ist, dass es unmöglich ist, abgefallene Gläubige wieder zur Buße und damit zur Gemeinschaft mit Gott zu führen. Das bedeutet, auch nach ihrem Tod wird eine solche Möglichkeit für sie in alle Ewigkeit nicht bestehen. Im Hinblick auf solche eindeutigen Aussagen erweist sich die Behauptung der Alphasöhner, das Opfer Jesu käme auch solchen Menschen, wenn auch nach langen Zeitaltern des Gerichtes, schließlich doch noch zugute, als glatte Schriftverdrehung. Nur am Rande soll in diesem Zusammenhang eine weitere unbiblische Lehre behandelt werden, welche behauptet, dass die Verlorenen zwar am Ende nicht von Gott angenommen würden, dass ihre Strafe aber dennoch nicht ewig dauern würde, weil ihr Bewusstsein nach einer langen Zeit der Strafe ausgelöscht würde, sodass sie zu existieren aufhörten. Auch diese Lehre nimmt unter Evangelikalen immer mehr Zuspruch. Das ist eine Lehre, die zwar auch schon alt ist, die aber in letzter Zeit immer mehr Anhänger gefunden hat. Ebenso wie die Alphasöhner können auch die Anhänger dieser Auffassung die biblische Lehre ewiger Strafen nicht akzeptieren. Sie versuchen ihre Lehre unter anderem mit folgenden Argumenten biblisch zu begründen. Wenn in Matthäus 25, Vers 46 und an anderen Stellen von einer ewigen Strafe der Verlorenen die Rede ist, so sei damit keine ewige Qual gemeint, sondern die Vernichtung der Existenz. Ähnlich wird das griechische Wort Apolymi in Matthäus 10, Vers 28, wo Jesus seinen Jüngern sagt, dass sie sich vor dem fürchten sollen, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann, nicht mit Verderben, sondern mit Zerstören übersetzt und darunter die Auslöschung der Existenz versteht. Aber auch diese Ansicht lässt sich mit dem Zeugnis der Bibel nicht vereinbaren. So wird von den verworfenen Menschen in Matthäus 25, Vers 46 nicht nur gesagt, dass sie an den gleichen Ort wie der Teufel kommen, sondern auch zu der gleichen Strafe verurteilt werden, die ewig ist. Und in Offenbarung 14, Vers 10 heißt es, dass diejenigen, die das Tier und sein Bild angebetet hatten, mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und dem Lamm gequält werden sollen und dass der Rauch von ihrer Qual von Ewigkeit zu Ewigkeit aufsteigen wird. Das bedeutet eindeutig, dass sie eine ewige Fortexistenz in einem Zustand der Qual haben werden. Und das Wort Apolymi bedeutet in den Stellen des Neuen Testaments, um die es hier geht, nicht einfach das Erlöschen der körperlichen Existenz oder der geistlichen Existenz, sondern ein definitives Scheitern, das ewige Versinken im Hades, ein hoffnungsloses Todesgeschick, wie es ein Theologe einmal ausdrückte. Ja, ich komme auch hier zum Ende meines Vortrags. Und eine gründliche Prüfung anhand der Bibel hat nun gezeigt, dass die Allversöhnungslehre eine biblisch unhaltbare Lehre ist, die den Gerichtsdrohungen Gottes den letzten Ernst nimmt, der in der unaufhörlichen und unabänderlichen Ewigkeit der Strafe für die Verworfenen besteht. Und aus diesem Grund bricht sie der Motivation zur Verkündigung des Evangeliums die Spitze ab. Denn es macht schon einen gewissen Unterschied, ob der Evangelist weiß, dass diejenigen, die Jesus nicht annehmen, ewig verloren sein werden oder ob sie in einer gewissen Zeit doch noch ebenfalls gerettet sein werden. Außerdem beruht die Allversöhnungslehre nicht auf einem biblischen Schriftverständnis, da sie eine Vielzahl von Bibelstellen entgegen ihrem klaren Wortlaut und Sinn auslegt oder übersetzt und andere Bibelstellen, die gegen sich sprechen, außer Acht lässt oder uminterpretiert. Schließlich liegt ihr ein falsches Gottesbild zugrunde, dass Gottes Heiligkeit und Gerechtigkeit außer Acht lässt, die es bewirken, dass Gott mit Sündern, die die Stunde der Gnade versäumt haben, in alle Ewigkeit keine Gemeinschaft haben kann, sondern sie ewig strafen muss. Das Gleiche gilt auch für die Lehre, die annimmt, dass die Verlorenen nach einer mehr oder weniger langen Zeit der Strafe ausgelöscht würden. Es muss besonders in unserer Zeit, in der die Liebe und Barmherzigkeit Gottes überbetont und seine Heiligkeit und Gerechtigkeit weithin kaum noch ernst genommen werden, in Lehre und Verkündigung unbedingt deutlich gemacht werden, dass das ewige Schicksal eines jeden Menschen in seinem irdischen Leben entschieden wird und dass danach keine Rettung mehr möglich ist. Das macht die Verkündigung Jesu Christi als Erlöser umso dringlicher. Auch eine apologetische Auseinandersetzung mit der Allversöhnungslehre ist überall dort erforderlich, wo diese in Gemeinden oder Publikationen in Erscheinung tritt. Ansonsten würde der Verkündiger und die Gemeinde Jesu mitschuldig am ewigen verloren gehen, der nicht ausreichend Gewarnten werden, die sich aufgrund von falschen Lehren wie der Allversöhnungslehre in falscher Sicherheit wiegen. Ja, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.